Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach. 29. Juli, Stefan Milius und Camilote. Und wir reden heute über die wichtigsten Themen vom Tag und müssen gerade anfangen mit einer Geschichte auch aus der NZZ, weil die Woche beschäftigt natürlich den Anschlag am CSD die Welt, aber man merkt es auch wirklich bei der Schweiz, dass man sich Sorgen macht um Grossveranstaltungen. Und als Stadtzürcherin weiss ich das natürlich. Das erste August-Wochenende nach dem 1. August, das ist Street-Parade-Wochenende. Und was ist? Es werden über 1 Million Menschen erwartet. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie sicher ist denn so eine Veranstaltung? Und was die Stadtpolizei sagt, also man hat seit Jahren hat man das einkalkuliert, das Risiko von einem Terroranschlag. Und man hat ein Sicherheitskonzept und dort gehört, und das Wort finde ich wirklich wunderbar, Fahrzeugrückhaltevorrichtungen. Das ist das, was wir im Konzept haben. Das sind die Pöller da, die sollen eben die Fahrzeuge aufhalten, weil vor allem hat man das auch eingeführt wegen dem Anschlag in Nizza für den französischen Feiertag und ist jetzt wirklich Teil von dem ganzen Konzept. Aber ich finde es schon krass, Street Parade jetzt dann vor der Tür und der Gedanke ist da.
Ja, der Gedanke ist logisch. Ich finde es auch wunderbar, wie die NZZ titelt, wie können Grossanlässe vor Anschlägen geschützt werden. Das ist eine rhetorische Frage, sie können nicht. Ich bin noch nie gewesen, aber soweit ich weiss, ist Street Parade ja ein offenes Ding. Also keine Tickets, nichts. Du kannst einfach kommen. Über 1 Million Leute kannst du nicht manuell durchsuchen. Das heisst, wenn einer Lust hat, zum seine Küchenmessersammlung mitzunehmen, dann kann er das. Und selbstverständlich wird es nie möglich sein, so eine Veranstaltung komplett schützen, ihre Fahrzeughalte-Dingsbums, dieses sperrige Wort da in Ehre, das mag ja gewisse Aspekte von der möglichen Gewalt verhindern, aber andere selbstverständlich nicht. Die Königsfrage, Kardinalsfrage ist, wieso müssen wir überhaupt Veranstaltungen schützen, wieso müssen wir Weihnachtsmärkte zustellen mit Betonklötzen, wieso, seit wann müssen wir da? Das sind die Fragen, die man diskutieren muss. Und sonst werden wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einfach immer so Artikel haben, wie können wir es verhindern, und dann geht es mal gut, und dann geht es mal nicht gut. Man geht einfach nicht auf den Kern der Problematik. Wir haben uns die Gefahr ins Land geholt, und jetzt ist sie da, und jetzt säckeln wir dem Phänomen einfach hinein an. Also es ist eine Bankrotterklärung. Und wenn es gut geht, und ich würde es sehr den Streetparade gönnen und uns allen, dass es gut geht, dann ist es schön. Aber Tatsache ist, wir leben vor der Unsicherheit und Angst und das ist einfach nicht mehr lustig.
Ja, es ist tatsächlich so, dass auch in der NZZ erwähnt wird, dass man für Pride in Zürich hat es tatsächlich vor 2 Jahren Pläne gegeben für einen islamistisch motivierten Anschlag. Und auch schockierend waren 2 Jugendliche, 14 und 17. Also die Gefahr ist ja wirklich real. Es ist nicht nur abstrakt, es könnte theoretisch passieren, aber es gibt tatsächlich wirklich Versuche. Und der Nachrichtendienst vom Bund, der sagt, im Juni hätten wir 44 Personen auf einer Liste gehabt, das sind sogenannte Risikopersonen, wo man eben weiss, die tun irgendwie den Terror unterstützen, sei es jetzt islamistischer Terror oder andere Formen, die man hat. Aber da hat man schon gewisse Leute auf dem Radar, die doch ein Gefährdungspotenzial da hat, wenn man auf so einer Liste landet.
Und man weiss eben nicht, was als nächstes kommt. Das Zeug läuft zyklisch, oder? Wir haben jetzt die Situation gehabt, wie lange sind zum Beispiel Islamkritiker ganz persönlich gefördert gewesen. In Holland 2-mal irgendwelche Islamkritiker niedergestochen. Charlie Hebdo und so weiter. Dann haben wir Weihnachtsmärkte gehabt oder andere Grossveranstaltungen. Jetzt konzentriert sich auf Queer-Veranstaltungen. Es kann sein, dass die irgendwie die islamistischen Säckchen irgendwie finden, jetzt hören wir mit dem auf. Und machen irgendetwas Neues. Jetzt gehen wir auf Fadiheim los oder was auch immer. Das wissen wir ja alles. Also, wir reden immer dieser Geschichte, reden wir hinein an, weil wir nicht wissen, was als nächstes in den Sinn kommt, zu welchen Waffen das nächste Mal greifen. Wenn die Messer wieder durch sind, kommt irgendetwas Neues. Und man hat einfach den Eindruck, die sind auch irgendwo besser vernetzt und kontrolliert und organisiert als unsere Geheimdienste, unsere Behörden, die sollten durchleuchten. Und dazu kommt natürlich noch die Nachsichtigkeit, mit der man Täter behandelt, wie man es jetzt beim CSD gesehen hat. Jemand, der dem islamischen Staat treu geschworen hat und den hat man dann einfach mit einem Deradikalisierungskürzli auf freien Fuß gesetzt. Also wir sind naiv, wir hinken den Entwicklungen hinein an und wir säckeln einfach diese Geschichten an und wissen nicht, was als nächstes kommt. Also wenn es jetzt auch gut geht bei der Street Parade und wenn auch plötzlich die Queeren alles verschont werden, es kann wieder irgendetwas völlig Neues kommen. Sie wollen einfach, sie haben den unbedingten Willen, um unsere Gesellschaft zu zerstören, stören und zerstören. Und dann machen sie es halt irgendwo an einem anderen Ort.
Und muss ich eben schon auch überlegen. Ich meine, die Street Parade, 33. Ausgabe. Also ich bin 32, das ist schon genug lang, dass es die gibt. Ich bin als Kind dort gewesen, mit dem Pamir auf den Ohren, auf den Schultern von Mami. Es war wirklich so eine friedliche Veranstaltung gewesen. Ist ja natürlich auch immer grösser geworden. Aber gerade in diesen Anfangsjahren muss ich überlegen, dort ist die grösste Gefahr von Auseinandersetzungen mit der Polizei gegangen, dass da irgendetwas passiert. Das ist ja immer noch eine Demonstration. Und jetzt sieht man natürlich ganz genau, oder, welche Jahre, wann hat man reagiert. Und sind eben die Jahre, wo der islamistische Terror auf Europa gekommen ist. Eben Nizza, wo wir da als Beispiel haben. Und dann muss man aber schon sagen, was du machst mit diesen Gedanken, du gibst ja dem Terrorismus schon eine Plattform. Das machen wir ja in dem Sinn auch. Indem, dass wir darüber diskutieren und die Leute eben, das thematisieren, es geht auch um Sorgen, ist ja auch schon ein Gewinn für die, oder? Dass wir unsere Lebensweise aufgrund von dem infrage stellen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen.
Ja, es geht darum, Angst zu haben, und das gelingt mir, hast du völlig recht. Und auch wenn du jetzt in die Vergangenheit zurückschaust, früher mal hätte ich meinen Töchtern gesagt, wenn sie also einen Anlass gehen, sauf nicht zu viel, lass dir keine komische bunte Pille verabreichen und schau auf dein Glas, dass niemand etwas reinrührt. Heute muss ich sagen, kannst schauen, dass du nicht gesprengt oder abgestochen wirst. Da ist irgendwie einfach keine schöne neue Welt.
Ja, da möchte ich doch noch ein Bärli ins Spiel bringen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so die Person, die so ein Trash-TV schaut. Aber es gibt anscheinend so ein schwules Promi-Bärli. Es ist ein Deutscher und ein Schweizer. Und die wohnen in Berlin. Die sind sehr, sehr beliebt. Beim Blick kommen immer wieder vor. Sie waren in so einer Auswanderersendung. Und die sind für mich heute die Stimme, wo ich sagen musste, das müssen wir erwähnen. Weil sie sagen ganz klar, dass nach dem Anschlag CSD, dass man erstens sich wirklich muss man muss nennen, um was es geht, um den islamistischen Terror. Aber ganz viele Leute würden sich eben nicht mehr getrauen, die Wahrheit auszusprechen. Man hätte Angst, auch gerade in Berlin, dass man eben in so eine fremdenfeindliche Ecke gedrängt wird. Aber sie sagen, die Gefahr geht vom Islam aus. Und das hat ein Problem, das zugenommen hat mit dieser Einwanderung auf Deutschland. Eben, wir schaffen das, offene Grenzen. Und das würde eben, sie sagen, die Linksgrünen verschweigen. Sie kritisieren auch all die Queers for Palestine, sagen die in dem Blickinterview ganz klar, die sollen doch mal auf Palästina gehen und Händchen heben und schauen, was passiert. Und sie haben sich jetzt so entschieden, ist ja bei ihnen ein vorher das Thema gewesen, weg dieser Gefahr für sie als Paar, dass sie zurück in die Schweiz kommen.
Das ist ganz ein wichtiger und mutiger Beitrag, die Wortmeldung. Sie sagen auch unter anderem, auch, sie verstehen langsam, dass die Leute eine AfD wählen. Und sie sagen auch, dass sie ihren eigenen Kreisen mit ihrer Meinung natürlich eignen. Also sie können nicht an einen Queer-Treff gehen und sagen, übrigens, die Islamisten sind das Problem, sie haben keine Chance, sie werden zum Verstummen gebracht. Aber ich merke jetzt gerade, in den sozialen Medien wird das langsam aber sicher immer ein grösseres Phänomen, dass Schwule, Lesben und so weiter das Wort ergreifen und sagen, du, ich habe im Fall nichts zu tun mit dem Regenbogen-Zirkus, der da unten dran durchparadiert und mit den Leuten mit den Hundemasken und mit, ich weiss nicht was. Das sind nicht wir. Ich will einfach leben, wie ich will, und ich will in Ruhe gelassen werden, aber ich mache da keine Veranstaltung draus. Da hat es jetzt immer mehr so Stimmen, aber die anderen sind A, viel lauter, wahrscheinlich nicht mehr, aber viel lauter, und B, unsere Medien feiern einfach nur das andere ab. Die sicken mit der Kamera los, sobald irgendwelche Regenbogen-Zirkusveranstaltungen durch die Strasse fliegen, und sie gehen jetzt, in dem Fall, Gott sei Dank, gibt es Medien, die denen Stimmen geben, aber sie gehen viel zu selten der wahrscheinlich schweigende Mehrheitswort, wo einfach findet, nein, das ist jetzt mein Lebensentwurf, da geht niemand etwas an, der muss ich auch nicht jedem unter die Nase reiben. Das sind sehr vernünftige Stimmen, sind mir sehr sympathisch. Willkommen in der Schweiz, und ich verstehe es,
Absolut. Dort, wo die Kritik auch gerade an dieser LGBTQ-Bewegung oder Gleichstellungsbewegung, wie man das auch nennen will, noch nicht angekommen ist, das ist im Bundeshaus. Ich habe nämlich eine spannende Veranstaltung gefunden, und es geht darum, dass man anscheinend im Bundeshaus ein Problem hat mit Antifeminismus. Und jetzt braucht man einen Kurs, wo Tamara Funicello und auch Bettina Balmer, die zwei Nationalrätinnen, darüber informiert, was man dann kann gegen den Antifeminismus machen im Bundeshaus. Und es ist wirklich haarsträubend. Das wird von einer Bundeskommission organisiert, die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. Und dort wird kritisiert vor allem, dass es eben immer noch sehr viel traditionelle Rollenverteilung gibt. Das ist ein Problem, also die Frauen arbeiten zu wenig. Oder dass plötzlich Wokeness etwas Schlechtes ist. Und man das sieht eben auch in der Sprache, dass eben nicht sensibel für alle Geschlechter kommuniziert wird. Und dann denke ich, das ist wieder mal sehr schön, wie meine Steuergelder verbraucht werden, zu mir als Frau erklären, was das Problem ist. Und wahrscheinlich der Kurs Gegenstrategien hat, wo man sich die Haare sträuben kann.
Ja, ich bin selten im Bundeshaus als du, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Bundeshaus so ein frauenfeindlicher Ort ist, wo die Armen unterjocht werden und auf einem Melkstuhl müssen sie hinterst Platz nehmen im Parlament. Wenn Frau Balmer und Frau Funicello so ein Webinar durchführen wollen, dann können sie ja das machen, auf privater Ebene. Ich sehe nicht, wieso das eine eidgenössische Kommission machen muss. Übrigens, lieber Bund, falls du zuhörst, ich bin auf die Seite gegangen, die Infoseite zu dem Webinar. Und der Link zu der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen funktioniert nicht. Da kommen wir ins Leere. Die sind nicht im Stand gewesen, um einen Link korrekt einzutragen. Weißt du, sie können überprüfen. Nicht einmal draufklicken, nachdem wir ihn reingeschrieben haben, und dann sehen das. Und der Titel von dem Anlass, Backlash und Gegenstrategien zum Antifeminismus. Also, ich einfach selber muss jetzt zuerst nachschauen, was ist ein Backlash? Ein Backlash ist Bezeichnung für reaktionäre Bestrebungen. Für konservative Werte, die gegen fortschrittliche Entwicklungen stehen. Also, eine eidgenössische Kommission entblödet sich nicht, um konservative Werte als den Feind darzustellen und fortschrittliche Kräfte als richtige. Mein Vorschlag ist, löse die Kommission auf. Ich finde nämlich, wir brauchen keine Kommission für Frauenfragen. Wenn du so eine Kommission hast, dann stellst du Frauen, die, glaube ich, immer noch eine Mehrheit rein quantitativ im Land stellen, stellst du als eine verfolgte, schutzsuchende Minderheit dar. Und das sind sie nicht. Wir sind nicht mehr in einem Zeitalter, wo man für arme Frauen muss eine eigene Kommission haben muss. Das ist reaktionär, das ist hinterwäldlerisch. Als Frau würde ich mich beleidigt fühlen, dass es eine Kommission für mich gibt. Wie es eine Kommission für, ich habe keine Ahnung, irgendwelche echte Minderheiten gibt, ich finde das extrem schräg. Fahrt ab mit dem Seich.
Es ist vor allem speziell, du sagst, der Link funktioniert nicht. Es ist nicht nur das. Ich habe mehrere Anfragen gestellt, weil ich wollte wissen, was kostet denn das? Wer kann teilnehmen? Und was ist eigentlich der Inhalt konkret? Man hat mir nicht geantwortet. Ich habe mehrfach nachgefragt. Und jetzt, letztes Mal diese Woche, Sekretariat, die sind gerade in der Ferien, die machen Sommerferien, die sind erst am 3. August wieder zurück. Aber sie haben trotzdem jedes Jahr ein Budget von 200'000 Franken für eben so Ausgaben. Kürzli, alles ist dort drin, ausser die Kosten vom Personal arbeiten. Also wirklich 3 Leute sind angestellt bei dieser Kommission. Man hat aber zu dem Thema hat man noch Broschüren ausgegeben, über 90 Seiten lang, wo man über Antifeminismus da ein bisschen umschwadroniert. Und es ist eine Beleidigung für die Frauen, weil es gibt kein Wort darüber, dass Frauen bedroht sind durch irgendwelche Männer, die das Gefühl haben, sie sind Frauen im Sport oder Umkleidekabine. Das Thema Frauenrecht, das ja wirklich eine gewisse Bedrohung erlebt, wo ich mir Sorgen mache, das wird gar nicht thematisiert. Man macht sich wirklich Sorgen, dass man eben nicht mehr gendert richtig.
Die werden wahrscheinlich auch unter sich hocken bei dem Webinar. Man wird gar da schauen, wo das nicht sowieso schon irgendwie so überkandidelt findet. Es geht Gott sei Dank nur, 75 Minuten. Kann man da eigentlich auch, musst du Parlamentarier sein oder kannst du auch schauen und hören?
Das wollte ich alles in Erfahrung bringen, aber eben, es ist, die sind in der Ferien. Okay. Von dem her wissen wir es nicht. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar geht es um einen Mordfall, in dem Sinn, aber vielmehr auch noch um höheres Recht. Und zwar hat ein 17-jähriger Tobias B., der hat 2008 prostituiert in einem Bordell in Aarau vergewaltigt und erdrosselt. Und eben erst 17 war, ist dann zu der Höchststrafe verurteilt worden im Jugendstrafrecht von 4 Jahren. Es hat auch eine Unterbringung in einer Anstalt, und die Massnahme hat geändert. Nachdem hat man gesagt, es bräuchte einen fürsorglichen Freiheitsentzug. Und man hat ihn dort eingeliefert. In die JV Lenzburg ist das. Die Massnahme ist immer wieder verlängert worden. Bis zu 7 Jahren. Und dann hat man jetzt festgestellt, EGMR hat sich eingeschaltet, dass man gar nicht so eine Massnahme erlassen könne. Das verstoße gegen die Menschenrechte. Und wirklich, also Zitat, sie sagen, er sei zwar für andere gefährlich, oder? Aber nicht für sich selber. Und der Sinn von dieser Massnahme sei, dass man die Leute eben vor sich selber schützt. Und jetzt hat er geklagt und bekommt 175'000 Franken als Schadenersatz für die Massnahme.
Ja, ich thematisiere es am Donnerstag auch noch kurz in der Sendung der Daily Mail und komme zum Schluss, Verbrechen lohnt sich. 175'000 Stutz sind nicht so schlecht. Wobei er hat 2,4 Millionen hat er eigentlich gefordert. Die kommt er wenigstens nicht über. Es ist völlig absurd. Ich habe nachgelesen, man hätte nach der verbüßten Strafe nicht rausgelassen, weil er eine schlechte Legalprognose, heisst das, glaube ich, offiziell hatte. Mhm. Das heisst, gut deutsch gesagt, er ist nur als gefährlich für die Gesellschaft eingestuft worden. Und offensichtlich, solange er sich nicht irgendwie ritzt, ist er da wurscht. Und jetzt kommen irgendwelche europäischen Richter, sind ja unsere Lebenskollegen, kommen und sagen, das sei nicht rechtens. Das ist absurd. Und gell, ich hoffe ja wirklich, dass der jetzt einfach die Füße stillhebt und dass nie mehr etwas passiert. Aber auf der anderen Seite, wenn wieder mal etwas passiert, müssen wir einfach dann die Schlussfolgerung ziehen, die europäischen Instanzen gefährden uns. Das ist eine Gefährdung für die Allgemeinheit in der Schweiz, indem die, jetzt haben sie nicht früher rausgebracht, jetzt geht es nur um Entschädigung. Aber wäre ja möglich gewesen, dass der schon nach 2 Jahren in dem fürsorgerischen Freiheitsentzug das Ganze durchexerziert und man wird verknurrt von Straßburg zum Rauslassen. Und dann ist es dann irgendwann nicht mehr lustig. Also ich traue es unseren Sachverständigen schon noch zu, die sind ja meistens eher zu nett. Wenn sie dann wirklich sagen, der ist im Moment noch gefährlich, dann finde ich, sollten wir denen da glauben und im Zweifelsfall den einfach nur eine Weile brummen lassen, weil ohne Grund sagen sie das nicht.
Vor allem stellt sich auch ja die Frage der Verantwortung. Ich meine, wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn etwas passiert? Und das ist das, was auch so schwer macht. Klar, es ist eine schwere Entscheidung, oder? Also wenn man wirklich über die fürsorglich die Freiheit entzieht. Aber die Verantwortung muss schon erklärt sein. Und das ist das, was mir halt wirklich auch fehlt bei den Richtern, wenn es Fehlentscheide gibt, auch bei den Psychiatern, dass man dort, man kann wortwörtlich fast niemand in die Verantwortung ziehen.
Ja, und es ist ja unschön, wenn Leute, die vielleicht wirklich keine Gefahr mehr wären, wenn die quasi überlang irgendwo hocken, aber wir müssen einfach die gesellschaftliche Interesse im Auge behalten und dann ist es einfach so, wenn es zu einer Fehlbeurteilung kommt, dann hinterlässt das einfach wieder ganz, ganz viele Opfer. Die Leute, die Opfer werden vom Delikt, aber auch das ganze Umfeld, ihre Familie, man löst mit dem ein wahnsinniges Elend aus und wir sind als Gesellschaft gefordert, um das Elend so gut wie es möglich ist nie restlos möglich, zu verhindern. Und wenn einem den Europäischen Gerichtshof in den Weg trampelt, dann wird es ungemütlich. Vielleicht kann man an dieser Stelle einfach wieder mal sagen, dass aus so Gesichtspunkten Unterwerfungsverträge ein Seich sind. Je weiter wir weg sind von dem maroden Laden namens EU, desto besser, liebe Leute.
Ja, kommen wir noch zum letzten Thema, da müssen wir auf China blicken. Und zwar in Zürich hat man sich bei den Verkehrsbetrieben entschieden, dass man für 107 Millionen Franken Elektrobus aus China kauft. Der chinesische Hersteller, der hätte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Und mit Schweizer Hersteller hätte man in der Vergangenheit Probleme gehabt. Und dann muss man auch wieder sagen, es gibt so viel Kritik von linker Seite immer wieder an China, wenn du auch eine Fragestunde im Bundesrat zum Beispiel anschaust, immer wieder. Aber dann, wenn es um Elektrobus geht, ist China anscheinend das neue Nonplusultra. Und dann haben wir kein Problem, um die zu kaufen.
Ja, sie sind eben das Nonplusultra. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich freuen die Fensterschlagzeilen, weil sie führen uns vor, wie wir uns abhängen lassen. Sie haben auch im PW-Bereich, China macht inzwischen grossartige Autos. Ich fahre immer noch ein deutsches. Ich habe jetzt gerade ein neues bestellt und ich kaufe immer noch ein deutsches Auto. Schweizer Auto ist ein bisschen schwierig, darum deutsches. Aber ich muss schon ehrlich sagen, die haben einfach die Nase vorne. Die tischen die europäische Autoindustrie ab, wo ja eigentlich nur noch sich als verlängerter Arm von Greenpeace und WWF gebärdet, mittlerweile, nach politischen Vorgaben, muss man auch dazu sagen. Aber ja, die haben einfach die Nase im Wind. Von mir aus kopieren sie auch, Magazin, aber gut kopieren ist auch nicht schlecht gemacht. Und jetzt können wir mal einfach Kritik darüber. Die überholen uns in allen Bereichen. Wir säcken einfach irgendwie hinein. Wir sind mit PET-Flaschen, mit Decken, die gut angemacht sind, immer beschäftigt. Während die einfach langsam unseren Automarkt ausrechnen. Und da wird da jetzt wieder offensichtlich. Und wir haben es nicht besser verdient, tut mir leid.
Dann blicken wir positiv auf die chinesischen Busse, dass die da auch, ja, dass die auch könnten, die Leute überholen und die Leute schneller ans Ziel bringen. Und ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Es ist schon Zeit. Es ist 29. Juli. Camilote, Stefan Milius für Bern einfach. Und wie immer, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, löst ein Abo oder tünt uns sonst finanziell unterstützen. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch